Was ihn immer schon interessiert hat, war die Musik. Max Oppenheimers spezielles Interesse galt der visuellen Umsetzung des musikalischen Erlebnisses.
Herzlich willkommen in Folge 98 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Diese Woche zu Gast ist die Historikerin Inka Berz. Sie ist Kuratorin am Jüdischen Museum in Berlin. Dort wurde letzte Woche der Öffentlichkeit ein Gemälde präsentiert, das nun zur Dauerausstellung des Jüdischen Museums gehört. Es stammt von dem österreichischen Maler Max Oppenheimer. Er hat es in Berlin der späten 1920er Jahre gemalt und es hat eine geheimnisvolle Geschichte. Wir freuen uns sehr, dass Inka Berz heute bei uns ist, um sie uns zu erzählen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, liebe Inka Berz.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, liebe Frau Berz. Sie sind Kunsthistorikerin, Buchautorin und vor allem Kuratorin der Sammlung des Jüdischen Museums hier in Berlin. Erzählen Sie uns ein bisschen über sich und Ihren Werdegang.
Über mich und meinen Werdegang, ja. Also ich habe Kunstgeschichte und Geschichte studiert, also bin sozusagen keine eingefleischte Kunsthistorikerin, sondern tatsächlich eher immer auch ein bisschen auf der historischen Seite der Kunstgeschichte gewesen. Eher in der Geschichte der Kunst als in der Kunstgeschichte. Und bin schon lange dem Jüdischen Museum verbunden, also als es schon noch die jüdische Abteilung des Berlin-Museums war, habe dort mein Volontariat gemacht. Und nach einigen Runden an anderen Stellen bin ich 1996 fest ans Haus gekommen und habe die ganze Gründungsphase mitgemacht. Genau, bin jetzt also schon wirklich sehr, sehr lange hier.
Sind Sie Berlinerin eigentlich?
Nein, ich komme aus dem Südwesten.
Okay.
Aber tatsächlich war, wenn Sie das jetzt so sagen, Berlin natürlich immer so ein bisschen mit dem Blick von außen und aber auch war das natürlich, wenn man so, ich bin 1981 nach West-Berlin gekommen, so eine große Entdeckungsreise, gerade was die Geschichte anging.
Ja.
Denn in keiner anderen Stadt spürte man die Geschichte zu dieser Zeit noch so präsent wie damals in West-Berlin.
Ja. Frau Berz, vor wenigen Tagen haben Sie mit dem Jüdischen Museum der Presse ein Gemälde präsentiert, das Sie für die Sammlung und Dauerausstellung des Jüdischen Museums erworben haben. Es stammt von dem österreichischen Maler Max Oppenheim, kurz Mopp. Und ehe wir inhaltlich darauf eingehen, erzählen Sie uns doch einmal formal etwas zu diesem Ankauf. Wie umfangreich ist überhaupt die Sammlung des Jüdischen Museums? Wie häufig kommt ein Werk dazu und wer wählt es nach welchen Kriterien aus?
Die Kunstsammlung des Jüdischen Museums ist, wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Kunstmuseen, eine kleine Sammlung. Wenn man es vergleicht mit anderen jüdischen Museen, eine ganz anständig große Sammlung. Also wir haben ja eigentlich ausgehend von der jüdischen Abteilung des Berlin-Museums dann eigentlich in den 2000er Jahren die Sammlung wirklich kräftig und auch mit glücklicherweise einigermaßen Mitteln aufgebaut und haben jetzt, glaube ich, was gerade die klassische Moderne angeht, einen wirklich schönen Überblick über die jüdischen Positionen aus dieser Zeit. Es reicht zurück bis in den Beginn des 19., das Ende des 18. Jahrhunderts und dann auch bis in die Gegenwart. Das heißt, wir decken sozusagen diese ganze, im Grunde genommen, alle Epochen jüdischer Kunstproduktion ab in der Sammlung. Und wie gesagt, die klassische Moderne, die Zeit der 20er Jahre, der 10er Jahre, das ist tatsächlich die für uns als Haus ganz eminent wichtig ist.
Ja.
Max Oppenheimer, war ein Künstler, der ursprünglich aus Wien kam, dann aber eigentlich sowohl in den 10er wie auch in den 20er Jahren wichtige Abschnitte seiner Karriere in Berlin verbrachte. Dieses Werk, was wir von ihm angekauft haben, Jazzband hieß es, als es 1927 entstand. Und es stellt dar die Jazzband der Weintraub Syncopators. Das war zu dieser Zeit gerade eine aufstrebende, noch ganz junge und am Beginn ihrer Karriere stehende Band, die in der Berliner Funkstunde schon spielte, aber
was war das, die Berliner Funkstunde?
Die Berliner Funkstunde war praktisch das Radioprogramm, das war der RBB der 20er Jahre.
Ja.
Und dann aber in den Revuen von Friedrich Holländer vor allem Auftritte hatte. Und an dem Moment sozusagen, als ihre Karriere begann, malte Max Oppenheimer sie.
Wie viele waren das? Wie viele gehörten zu dem Orchester?
Das wechselte so ein bisschen, also 5 auf jeden Fall, mit Friedrich Holländer dann 6, manchmal aber auch mehr. Also es waren, wie soll ich sagen, die Besetzung war nicht immer starr, das wechselte.
Was sind eigentlich Syncopators oder Syncopators? Kommt von Synkope, nehme ich an.
Genau, das kommt von Synkope im Jazz, dieser versetzte Rhythmus, ja, nicht? Der auch für die Zeit sehr neu war. Also war tatsächlich das Neue im Jazz. Es gab natürlich die Tanzmusik, die Schlagermusik, aber das waren sozusagen brave 4/4-Takte und noch nicht dieses verschobene der Synkope.
Ja, ja.
Das ist auch das, was Oppenheimer dann in seinem Gemälde versucht umzusetzen.
Noch einmal zurück zu den Weintraub-Syncopators, die waren also eine Jazzband. Was haben sie für Berlin bedeutet? Also wo konnte man sie anschauen, anhören? Und kannten die Berliner sie? Waren die sehr bekannt hier oder eher ein Geheimtipp?
Ich glaube, 1927 waren sie noch ein Geheimtipp. Aber spätestens 1930, als sie als Backgroundband für Marlene Dietrich im Blauen Engel auftraten, waren sie sicherlich wirklich berühmt.
Ja.
Dauerte noch ein bisschen, aber sozusagen, also der Moment, an dem Oppenheimer sie malte, da waren sie noch ein Geheimtipp.
Okay.
Dann nachher waren sie wirklich Stars, das kann man sagen.
Ja, ja.
Waren wirklich sehr bekannt und traten eben in den Revuen auf und waren so ihr Claim to Fame, war das Komödiantische, das sie einbrachten. Also sie waren keine reine Tanzkapelle.
Ja.
Das war der Anfang, ja. Sie fingen an als Tanzkapelle und machten dann einen Schritt zur Showband, wechselten die Instrumente, machten Pantomime und Späße und akrobatische Eskapaden auf der Bühne. Also das war dann so, dafür waren sie vor allem berühmt.
Ja, ja.
Und sie traten in Filmen auf, also wie eben den Blauen Engel und anderen. Also tatsächlich waren sie berühmt zu ihrer Zeit.
Ja. Was wurde aus ihnen? Was weiß man darüber?
Die mussten emigrieren.
Ja.
Und taten das, indem sie eigentlich, wie so viele, natürlich auch immer so ein bisschen abwarteten, wie sich das Ganze entwickelte. Es war ja nicht genau absehbar, wie lange sich die Nationalsozialisten glücklich werden halten können, waren auf Auslandstournee und kehrten erstmal von diesen Auslandstourneen nicht zurück. Aber dann war es klar, dass sie auch nicht zurück können. Nicht zuletzt, weil die meisten der Bandmitglieder Juden waren und dann aufgrund dieser Regelungen der Reichskulturkammer auch gar nicht mehr auftreten durften in Deutschland. Und gingen dann also auf eine lange Zwangstournee, muss man sagen, also zwangsweise blieben sie dann sozusagen auf Tournee, gingen über verschiedene Länder Europas dann in die Sowjetunion, was auch, glaube ich, ganz ungewöhnlich war für die Zeit, und über die Sowjetunion gelangten sie nach Japan, traten in Japan auf und gingen dann nach Australien und letztendlich blieben sie dann in Australien. Dann, als der Krieg begann, waren sie in Australien und dort wurden einige von ihnen dann auch als Enemy Aliens, also als feindliche Ausländer interniert, als deutsche Staatsbürger, andere dann aber auch als Spione denunziert. Also
Wahnsinn.
Das in Australien war dann tatsächlich ein relativ, also sie versuchten noch weiterzumachen, aber es war dann eigentlich relativ traurig, weil sie auch dann nicht mehr weiter als Musiker arbeiten konnten.
Ja. 1927 hat Max Oppenheimer sie gemalt. Was weiß man darüber, in welchem Verhältnis er zu ihnen stand? Kannte er die Mitglieder oder war einfach wie viele andere Gast in einer ihrer Revuen oder... Was weiß man da?
Das wissen wir nicht genau. Hm. Ja? Aber was wir wissen, ist, dass Max Oppenheimer ein Interesse hatte, so am modernen Großstadtleben.
Ja.
Er malte Motive aus dem Sport, er malte moderne Berufe. Also das war sozusagen was er, als er in der Weimarer Republik dann 1925 aus Wien nach Berlin wieder zurückkam, was ihn da besonders interessierte. Und was ihn immer schon interessiert hat, war die Musik. Also Max Oppenheimers spezielles Interesse galt der visuellen Umsetzung des musikalischen Erlebnisses.
Ja.
Und zwar nicht nur des Erlebnisses auf der Hörerseite, sondern auch auf der Seite der Musizierenden.
Ja. Er war selber nicht nur malerisch, sondern auch musikalisch sehr begabt und hat in seinen Bildern sozusagen die eine Disziplin in die andere übersetzt. Kritiker bescheinigten seiner Malkunst geradezu akustische Wirkung. Wie ist es ihm in diesem Fall, in diesem Gemälde gelungen, das Erlebnis von Jazz abzubilden?
Das wird, glaube ich, ganz deutlich, wenn man es vergleicht ein bisschen mit den Darstellungen von klassischen Ensembles, klassischen musikspielenden Ensembles. Also er malte das Rosé-Quartett, die damals ja sehr berühmt war, das Klingler-Quartett. Bei diesen Streichquartetten sieht man, wie sehr es ihm darum ging, den Gesamtklang malerisch darzustellen. Mhm. Also zu fassen, wie eben die Hände, die Bögen der Streicher zusammen einen großen Klang ergeben. Einen harmonischen Klang auch, ja, und einen besonderen. Bei der Jazzband ist das alles viel wilder. Also wir haben eine große Trommel, die ist ganz rot. Wir haben die Musiker, sind sozusagen viel, es geht ihm nicht darum zu zeigen, wie sich hier alles irgendwie harmonisch fügt, sondern wie jeder der Musiker im Grunde genommen jeweils auf seinem Instrument zu diesem wilden, tumultarischen Klang beiträgt, indem er die Farben kräftiger macht, die Formen sind größer, stoßen härter aneinander. Und wenn man es sieht, was dann passiert auf dem Bild, also das ist nicht nur die Weise der Darstellung, sondern was er darstellt, also der Saxophonist hat sozusagen spielt am Tenorsaxophon, hat das Substransaxophon untergeklemmt, die Blätter liegen auf dem Boden, die Dämpfer der Blasinstrumente liegen rum und das, also das ist tatsächlich ein viel dynamischeres, synkopisches, wie soll ich sagen, Bild von Musik, was er jetzt darin auch vermittelt.
Ja.
Was ich daran interessant finde, jetzt, wenn man das, oder wenn man es nochmal vergleicht mit anderen Darstellungen des Jazz, ist, dass er völlig ohne Exotismus auskommt und ohne den Jazz zu einem Synonym für die Kultur der Großstadt oder des Sittenverfalls in der Großstadt zu machen. Also so wie bei Otto Dücks Großstadt-Triptychon. Der Jazz ist hier eine Art, Musik zu spielen, eine neue Form der Musik, gleichberechtigt im Grunde genommen mit der klassischen Kammermusik. Ja.
Ja.
Und das finde ich sehr, ja, finde ich eigentlich eine tolle Haltung, sich dieser neuen Musikform so zu stellen und zu öffnen.
Oppenheimer hat zweimal in Berlin gelebt, zuletzt in der Phase von 1925 bis 1931. Er wurde von den Nazis als entartet eingestuft. Wie ging es mit ihm weiter?
Also er ist schon 1932 aus Berlin weggegangen, weil natürlich die Weltwirtschaftskrise das Überleben für Künstler sehr schwer machte.
Ja.
Das war allerdings, das wusste er auch in Wien nicht besser. Was ihn wohl auch abschreckte, war die Atmosphäre der politischen Gewalt in Berlin zu dieser Zeit, also die fast bürgerkriegsartigen Zustände. Und da, ja, das muss eine sehr aufgeheizte und ja, gewalttätige Atmosphäre gewesen sein. Und das bewog ihn dann, so wissen wir aus Briefen, nach Wien zurückzugehen. Wiewohl er wusste, dass es ökonomisch für ihn in Wien auch nicht besser würde.
Ja.
1938 ging er dann in die Schweiz, wo er auch schon während des Ersten Weltkriegs gewesen war. Und von dort aus dann in die USA. Und in den USA, also er starb 1954 in New York. Und man muss sagen, dass er versuchte, die Themen, die er eben in Wien und Berlin bearbeitet hatte, auch dort noch einmal aufzugreifen. Aber ja, es hatte häufig was so von Reprise. Und wie viele Künstler seiner Generation und so verhaftet mit dem europäischen Leben war, konnte er weder reüssieren, jetzt ökonomisch noch, also nochmal künstlerisch irgendwie einen neuen Anfang finden.
Wann starb er?
1954 in New York.
Was können Sie uns zu der Provenienz dieses Bildes erzählen? Wer war überhaupt der erste Käufer?
Oppenheimer wurde in dieser Zeit von Flechtheim vertreten. Also er hatte seine Anfänge mit Kassierer, aber dann ging er offenbar zu Flechtheim oder gleichzeitig. Und Flechtheim veröffentlichte das Gemälde auch in seiner Zeitschrift Der Querschnitt im Dezemberheft 1927. Das heißt, das Bild war nicht unbekannt und wurde auch in den Horen veröffentlicht. Also Flechtheim zeigte es in einer Ausstellung in Düsseldorf. Und dann erwarb es Hugo Staub. Hugo Staub war Rechtsanwalt, erfolgreicher Wirtschaftsanwalt und gleichzeitig Psychoanalytiker. Und als
Mischung.
Ja, lustige Mischung. Und ich glaube, es kam tatsächlich aus seiner Anwaltspraxis, dass er sich mit der Psychoanalyse anfing zu beschäftigen und auch sehr selbst eine Lehranalyse machte bei Franz Alexander und dann außerordentliches Mitglied auch wurde der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft. Also nahm das schon, war schon ernsthaft dabei. Ja. Und es hing wohl zusammen auch mit seiner Anwaltstätigkeit als Strafverteidiger wohl auch. Also er war offenbar nicht nur Wirtschaftsanwalt, sondern beobachtete da natürlich alles und interessierte sich für das, was Menschen zu Verbrechern machte und veröffentlichte darüber dann auch mit Franz Alexander zusammen. War in der Deutschen Liga für Menschenrechte aktiv und mit Hirschfeld und dem Institut für Sexualforschung assoziiert. Also tatsächlich eine sehr, sehr interessante Person. Er besaß das Gemälde dann wohl offenbar, also spätestens ab 1930. Wir wissen nicht ab wann genau, aber wir wissen genau bis wann, nämlich bis er dann im März 1933 fliehen musste.
Er war jüdisch auch?
Er war jüdisch, ja, er war jüdisch auch. Und sein Sohn, der die Wohnung in der Wichmannstraße 10, genau in der Adresse auch des Berliner Psychoanalytischen Instituts bewohnte, ja, ließ es dann im Juli 1933, als er dann floh, zurück. Und was dann mit dem Gemälde geschah, wissen wir nicht. Wir wissen, dass Hugo Staub eine Beziehung hatte zu Max Oppenheimer, denn Max Oppenheimer malte auch seine Frau und sein Kind, sein Sohn. Er besaß auch noch einige andere Gemälde. Wie groß seine Sammlung war, wissen wir nicht genau, aber er hatte noch einen Hofer und einen Rudolf Levy. Ja, er war wirklich eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit, die dann eben nach Paris floh. Und über Großbritannien und dann wieder Frankreich und Spanien, Portugal schließlich 1941 in die USA kam und dort schon 1942 starb.
Und Sie wissen nicht, wie es mit dem Bild weiterging, bis wann? Wann taucht es wo, wie wieder auf?
Genau, wir haben eine große Lücke, die dauert zwischen dem Zeitpunkt, als eben das Gemälde in der Wohnung in der Wichmannstraße zurückgelassen werden musste. Und dann ist sozusagen haben wir eine große Lücke und es taucht 1962 wieder auf.
Wo?
1962 wird es bei Leo Spiek eingeliefert von einer Frau, die selbst auch eine sehr interessante Geschichte hat, die auch jüdisch war. Nein, die nicht jüdisch war, aber mit einem Juden verheiratet war, Mary Cahill, über die man auch noch viel sagen könnte. Aber dort wurde es gekauft von Kurt Jakobowitz, einem auch Rechtsanwalt und Emigrant, der wieder zurückgekehrt war nach Berlin, um die Immobilien, die seine sein Vater, die Familie seines Vaters erst geraubt und dann restituiert bekommen hatte, zu verwalten. Mhm. Und der auch eine kleine Sammlung hatte. Kurt Jakubowicz erwarb das Gemälde eben 1962 zu einem Zeitpunkt, als das als gutgläubiger Erwerb galt und alle Fristen ja auch abgelaufen waren und durch die Washingtoner Erklärung 1998 man sozusagen wieder neue Regelungen schuf für solche Fälle. Und das ist auch eine ganz interessante Geschichte, weil die Familie von Kurt Jakubowicz im Grunde genommen auch mit der Kultur der 20er Jahre Berlins so verbunden war. Sein Vater hat nämlich zusammen mit Hans Scharoun Häuser gebaut, unter anderem dieses am Hohenzollern-Damm, das speziell gebaut war als Apartmenthaus für ledige oder für kinderlose Ehepaare.
Das kenne ich gar nicht.
Also sozusagen. So,
gibt's das noch?
Es steht noch. Ja. Das steht noch auf der Platz fast. Er reagierte eben auf diese neue Lebensform, die sich eben in der Großstadt Berlin in den 20er Jahren auch herausbildete. Mhm. Nicht? Also das Junggesellinnen und Junggesellen.
Ja. Jetzt kommen wir wieder zurück zur Gegenwart. Wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, wie das Gemälde denn jetzt bei Ihnen gelandet ist. Wer wurde darauf aufmerksam? Wie ist der Verkauf über die Bühne gegangen? Wie wurde der Ankauf überhaupt finanziert?
Ja, das ist eine ganz lange Geschichte. Also solche Ankäufe, die sind ja sehr unterschiedlich. Manchmal gehen sie ganz schnell und manchmal dauern sie Jahre. Also ich glaube, wir wissen auf jeden Fall schon bestimmt 10 Jahre von dem Gemälde. Wissen, dass es es gibt, wissen, wo es es gibt, wissen, wem es gehört.
Wie sind Sie darauf aufmerksam geworden?
Wir sind darauf aufmerksam geworden. Es war im Grunde genommen der Freund des Verwandten eines unserer Stifter. Es ging dieses Schneeballsystem, ja, was man häufig hat, wenn man so wie wir sammelt. Das heißt eben häufig über Kontakte. Wir sammeln ja viele Familiennachlässe. Und dann besuchen uns häufig dann die Nachfahren und schauen sich das nochmal an. Und über solche Verbindungen wurde dann eben diese Verbindung zu der Besitzerfamilie damals dieses Gemäldes hergestellt. Und wie gesagt, also wir wussten sehr lange schon, das gibt es in Kanada. Und wir wussten, wem es gehört. Und es war dann auch bald klar, dass der Besitzer bereit wäre, es uns zu verkaufen. Und wir waren aber eigentlich gar nicht in der Situation, ernsthaft in Verhandlungen einzutreten. Denn es gab erstens kein Geld und es gab zweitens diese lange Provenienzlücke.
Ja.
Und wir brauchten sozusagen das eine, um das andere überhaupt angehen zu können, um überhaupt Provenienzforschung ernsthaft betreiben zu können, um jemanden zu beauftragen, der wirklich versucht und auch die Zeit und die Arbeit, das Geld zu investieren, um diese Lücke zu schließen, brauchten wir natürlich auch eine, das kann man nicht so ins Blaue hinein machen, dafür brauchten wir auch tatsächlich die Aussicht, das erwerben zu können. Und diese Aussicht eröffnete sich erst, als die Deutsche Bankstiftung an uns herantrat. Und das war 2019, also das ist jetzt auch schon 5 Jahre her. Und sagte, sie hätten ein Vermächtnis mit einer Auflage bekommen, die sehr ungewöhnlich sei und ob uns da was zu einfiele. Und dieses Vermächtnis war die Erbschaft einer Dame, Gisela Schwand, die ihr Vermögen der Deutschen Bank hinterließ mit der Auflage dafür, ein Kunstwerk zu erwerben aus der Zeit bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts und das in einem Berliner Museum ausgestellt werden soll.
Okay.
Das ist natürlich für eine Institution wie die Deutsche Bankstiftung dann auch nicht so ganz einfach. Es gehört nicht zu deren Geschäft, Kunstwerke zu erwerben. Aber es gab mit der Deutschen Bankstiftung eine schon lange sehr vertrauensvoll und gut eingespielte Beziehung, da sie das Outreach-Programm des Jüdischen Museums on Tour der Bildungsarbeit fördert.
Okay.
Insofern kamen sie dann auf uns zu und fragten uns, ob wir uns vorstellen könnten, da irgendwie für sie dieses Problem zu lösen. Und wir waren natürlich sehr froh über dieses Angebot, denn wir könnten jetzt sozusagen mit den Besitzern der Jazzband ernsthaft in Verhandlungen treten. Ja. So, und dann begannen wir die Provenienz zu recherchieren und gingen natürlich, wie man das macht, eben in zwei Richtungen. Das eine war eben, sagen, vom Künstler aus auf dem Zeitstrahl nach vorne und dann von der Einlieferin Mary Cahen aus dem Zeitstrahl nach hinten. Und Mary Cahen, wie ich schon sagte, war tatsächlich, das ist eine ganz interessante Geschichte, weil es auch eine Raubgeschichte war, die ihr Mann, sie war verheiratet mit einem Papierwarengroßhändler und deren Villa wurde
konfisziert.
Ja, also ich meine, salopp gesagt, die hat sich Arno Breker unter den Nagel gerissen. Ah. Und zwar auf ziemlich infame Art. Also das kann man nachlesen, ist alles gut recherchiert, inklusive des Inventars. Und es ist also eine grauenvolle, also auch hinterher die Ausreden, die er brachte, das eigentlich, das ist nochmal eine ganz extra Geschichte. Also wenn man noch irgendeine Illusion hatte über Arno Breker, dann ist sie damit, glaube ich, obsolet geworden.
Ja.
Wirklich keine schöne Geschichte. Ja, da stocherten wir also ziemlich lange rum, bis dann schließlich uns der Hinweis vor die Füße gespielt wurde, dass der mit dem Namen Hugo Staub. Und dann war eigentlich das Ganze ziemlich schnell klar. Dann macht man das, was man immer macht. Man geht in die Archive, man schaut sich die Akten an und es gibt eine Entschädigungsakte des Sohnes von Hugo Staub, Peter Staub, in der er die Jazzband als Verlust anmeldet. Und damit war klar, es ist ein verfolgungsbedingter Verlust und wir müssen uns mit den Erben nach Hugo Staub, mit denen muss ein Ausgleich hergestellt werden. Das war auch den Besitzern, der Besitzerfamilie sehr schnell klar, dass das eine Frage ist, die, wenn sie sie nicht regeln, das ist dann sozusagen auf ihre Erben, wiederum ihre Erben und Kinder und Kindeskinder fehlen, dass es eigentlich nur immer komplizierter wird. Mhm. Aber es gab eben auch eine vertrauensvolle Beziehung und auch über private Verbindungen zu Michaela Kapitzky. Und insofern ja, war es dann irgendwann klar, dass Griesebach diese Verhandlungen wird übernehmen können eben das Vertrauen besitzt. Und das war auch ganz wichtig, weil wir als Museum das hätten gar nicht machen können, denn wir sind ja letztendlich Partei da drin. Ja. Und so hat Griesebach pro bono, muss man sagen, da sind wir sehr, sehr dankbar für, diese Verhandlungen übernommen und die Verträge geschlossen und das gemacht, was sie ja sonst wahrscheinlich in vielen Fällen hinter den Kulissen auch machen. Und es ermöglicht, dass das Jüdische Museum nun ein Gemälde erwerben konnte, das frei ist von Restitutionsansprüchen. Und
dass alle nun besichtigen können, kostenlos.
Dass alle nun besichtigen können. Und zu dem Konzert, das wir letzten Montag hatten, ist dann auch die Familie von Hugo Staub gekommen, 17 Personen, die alle ganz glücklich waren und begeistert, für die natürlich, wie wir es häufiger erlebt haben, die Restitution eines Kunstwerks ist auch eine Art von Wiederanknüpfen natürlich an die Familiengeschichte, an den Großvater, von dem viele der dort Anwesenden an die meisten gar keine Erinnerung mehr haben. Also diejenigen, mit denen wir verhandelten, kannten den Großvater gar nicht mehr. Der war 1942 gestorben, wie ich sagte. Und alle waren nach 1942 geboren. Also insofern, ganz abgesehen von den geografischen Distanzen zwischen Südafrika, USA und Großbritannien. Also insofern war das eine sehr bewegende Situation auch für uns.
Das glaube ich. Frau Berz, wir kommen jetzt zu den letzten beiden Fragen in diesem Podcast, die wir allen Gästen stellen, so auch Ihnen. Die erste lautet, welches neben Ihrem eigenen natürlich ist Ihr Lieblingsmuseum auf dieser Welt?
Tja, das ist für Museumsprofis, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Frage, weil man natürlich irgendwie so viel sieht in
Ja.
einem Museum, ja, und irgendwie so anders irgendwie drauf guckt, ja auch. Also ich sehe das jetzt mal ganz emotional, ja. Oder darf ich vielleicht auch mehrere nennen?
Nein.
Nicht wirklich, ja. Nee. Ach, schade. Also dann, dann ist es der Mishkan Le'Umanut in Enchaot. Das ist ein Kibbutzmuseum in Israel, im Norden von Israel. Ein Charod ist ein Kibbutz und dort hat man 1937 schon angefangen. Also der Kibbutz, es gehört zu den frühesten Kibbutzim in Israel. Und 1921 gegründet, 27 hat man so angefangen. Ein Künstler, Chaim Abdekar, hat ein Kunstkabinett quasi gemacht und 1948 hat man ein Museum eröffnet, ein Gebäude von Schmuel Brickels, das, wie ich finde, eines der schönsten kleinen, großen Museumsgebäude ist, mit ganz zauberhaftem Oberlicht und wunderbaren Proportionen und als Museum für moderne Kunst gebaut, ganz modern.
Wo genau ist es?
Das ist in der Emek-Ebene, das ist praktisch östlich von Haifa. Man
Mhm.
fährt ungefähr eine Stunde Richtung Aschkelon, wenn man in Haifa ist.
Okay.
Also keine Gegend, in die man so als Tourist üblicherweise hinkommt, aber wirklich ein ganz zauberhafter Ort für mich. Also so ein Ort, der diese ganze Utopie einer sozialistischen neuen Gesellschaft irgendwie ausdrückt.
Ja.
Also das ist, glaube ich, neben dem Sir John Soane Museum, wenn ich das noch erwähnen darf, ist meiner
Okay.
Lieblingsorte.
Da noch untergeschummelt. Frau Berz, und
Doch
wenn ich
noch
Ihnen nun
untergebracht, ja.
ein Kunstwerk Ihrer Wahl schenken würde, für welches würden Sie sich da entscheiden? Kann alles sein.
Ja, das wechselt, je nachdem, was mich so gerade bewegt und über was ich gerade nachdenke. Aber ein Gemälde, wo ich tatsächlich, wenn ich in Basel bin, im Kunstmuseum, was auch zu meinen Lieblingsmuseen gehört, also wenn ich dort bin, das ist immer so ein Gemälde, das ich immer wieder besuche, wirklich hinpilgere. Das ist Caspar Wolffs Darstellung des Lauteraar-Gletschers. Diese Gletscherbilder und Alpenlandschaften von Caspar Wolff, ein Schweizer Maler des späten 18. Jahrhunderts, die bewegen mich jetzt auch vielleicht ganz besonders, wo man diese Alpenlandschaft, ja, die jetzt irgendwie von Autobahnen, Eisenbahntrassen und Skipisten zerfurcht ist und die Gletscher langsam dahinschmelzen und
Da sieht man sie
das,
noch in voller Pracht.
das, ja, es hat, und da stehen sie so als
Ja.
Urgewalt, ja, und wir empfinden sie heute als so ungemein verletzlich. Das
Ja.
finde ich doch sehr bewegend.
Frau Berz, wir danken Ihnen für dieses schöne Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war Folge 98 von Die Sucht zu sehen. Wir danken Ihnen fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In 2 Wochen neu auf griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.